Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Talk hier auf den Datenspuren. Und zwar geht es jetzt darum, wie das Podcast-Projekt gelingen kann. Xyle stellt uns heute so die ersten Schritte vor, macht auch was mit Medien, macht auch Podcasts. Oh ja, und können wir sehr gespannt sein, was wir alles lernen.
Ja, vielen Dank. Genau. Ja, wie es hier auf der Titelfolie schon dargestellt ist, ich habe einige Erfahrungen im Podcasting und im Radio gesammelt. So seit etwa 2016 bin ich im Hackerspace vom C3D2 präsent. Also wenn ihr jetzt hier lokal sitzt, quasi ein Gebäude einfach weiter, dort im Souterrain. Gut, damals 2016 war es sogar noch im alten Gebäude, damals bevor wir hergezogen sind. Was auf jeden Fall in diesem Hackerspace passiert, ist einmal im Monat so ein Talkradio-Podcast-Format, nennt sich Penta-Radio. Und ich bin da mal auf die Idee gekommen, mal einfach mal dieses Penta-Radio, ja, ein bisschen was mitzumachen, weil ich habe ja auch irgendwie Dinge zu erzählen, mit denen ich zu tun hatte. Hier zum Beispiel Cloud Computing, damit habe ich auf der Arbeit was zu tun. War dann halt so diese spontane Idee, ja, gehe ich mal so rein. Und ich hatte dann so ein bisschen Bedenken am Anfang, denn das ist ein Format von 1,5 Stunden jeweils, wo dann immer so ein bisschen News am Anfang ist, aber im Wesentlichen hat man dann mit dem Themenblock halt 1 Stunde zu füllen. Und ich dachte so, ach du meine Güte, ob ich wohl eine ganze Stunde irgendwie füllen kann? Hab dann da Notizen vorbereitet den ganzen Abend über und ja, stellt sich raus, am Ende haben wir 40% von diesen Notizen tatsächlich besprochen. Also ja, man kann auf jeden Fall, man kann auf jeden Fall ins Gespräch kommen und Dinge irgendwie vorstellen. Das hat dann auch einigen Spaß gemacht und ich habe dort auch gleich die erste Lektion gelernt im Penta-Radio, damals von A8, nämlich im Radio ist Dead Air der allergrößte Feind, also halt die tote Luft, wortwörtlich gesagt, der Teil, wo man einfach nichts sagt, weil die Leute dann denken, ist jetzt mein Gerät kaputt oder vielleicht, wenn man es übers Internet hört, ist jetzt hier gerade das Streaming irgendwie abgebrochen und das Signal geht nicht weiter. Deswegen immer schön weiterreden, immer weiterreden. Das war ja auch im Radio früher so eine Sache, wenn eventuell da das nächste Band eingelegt werden musste für die nächste Musik und das war noch nicht ganz fertig, hat der Techniker nochmal signalisiert, palaver mal so ein bisschen weiter und da musste der Moderator halt irgendwie die Zeit füllen, damit eben der Kanal nicht ganz leer ist. Das ist so eine Lektion, die ich mitgenommen habe, die mir manchmal auch so ein bisschen ins Fleisch schneidet mittlerweile. Wenn ich zum Beispiel einen Livestream mache und dort ein Spiel spiele, dann will man eigentlich ja auch diese Cutscenes einfach mal atmen lassen, wenn jetzt irgendwas Interessantes passiert. Und ich habe halt immer diesen Impuls, darüber zu reden die ganze Zeit, weil ja Dead Air der größte Feind ist. Also ja, das ist vielleicht schon die allererste Lektion hier. Ja, jedenfalls, das Penta-Radio hat ganz gut funktioniert. Ich war dann den Monat drauf gleich wieder da, bin jetzt mehr oder minder fester Bestandteil des Teams. Das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwo Vereinsmitglied oder sowas sein muss. Das ist halt einfach, wer da ist und was mit beiträgt und so weiter. Wir freuen uns auch immer, wenn neue Gäste dazukommen, vielleicht ihre eigenen Themen einbringen oder vielleicht auch sich allgemein an der Diskussion beteiligen möchten, wenn wir die IT-News und sowas auseinandernehmen. Also dieser Aufruf ist ja auf jeden Fall mitgegeben. Beim Penta-Radio ist es dann aber nicht geblieben. Ich habe jetzt hier in diesem Diagramm 4 Podcast-Projekte insgesamt und noch eine weitere Sache, die dann noch später erwähnt wird. Wie man hier sehen kann an diesen Jahreszahlen, die ich hier geschrieben habe, Penta-Radio natürlich, das läuft immer noch weiter. Wie gesagt, ich bin seit 2018 dabei. Penta-Radio insgesamt läuft auch schon seit 2006, 2007. Hatte jetzt dieses Jahr das 16-jährige Jubiläum regelmäßiger Sendung. Man kann ja auch sehen, da drüben ist ein weiterer Podcast seit 2021, der auch noch läuft. Also das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Man sieht hier außerdem 2 relativ schnell wieder gestorbene Projekte, die wir dann diskutieren werden. Denn das ist natürlich das, woran man was lernen kann. Man lernt nur, wenn mal was nicht funktioniert. Man könnte vielleicht auch lernen aus Dingen, die funktionieren, aber dann ist halt die Frage, was davon war es jetzt genau, was funktioniert hat. Bei solchen Leichen kann man immer besonders schön durchpicken und die Autopsie machen, wo hat es jetzt genau gescheitert. Und das soll hier der Punkt dieses Vortrags sein. Die erste Leiche kennen vielleicht einige von euch schon, gar nicht so einfach. Und da war die Idee, dieses Penta-Radio ist halt viel improvisiertes Reden über auch meistens ziemlich deprimierende Techniknachrichten. Wenn ihr irgendwelche Vorträge hier auf den Datenspuren euch anhört, dann werdet ihr sehen, dass relativ viele Themen, über die wir sprechen, relativ deprimierend sind. Also alles, was irgendwie mit Politik zu tun hat, alles, was irgendwie mit Großkonzern zu tun hat, alles, was irgendwie mit, naja, nicht alles, was irgendwie mit Gesellschaft zu tun hat, aber leider doch erschreckend viel, ist ja nicht gerade eine schöne Zeit, sehr produktiv, wenn man als Mitglied des Chaos Computer Clubs technische Forderungen oder politische Forderungen Herausforderungen stellen möchte, aber leider nicht so uplifting, nicht so freudeschöpfend. Und wie gesagt, außerdem das Penta-Radio ist halt sehr improvisiert. Wir setzen uns zusammen, denken uns eigentlich relativ kurz vorher ein Thema aus, machen uns ein paar Notizen dazu und dann reden wir relativ frei dazu. So wie ich jetzt hier auch relativ frei über meine Erfahrungen rede. Und ich wollte dazu so ein bisschen Radioqualität kontrastieren. Also vorproduzierte Segmente, die dann im Penta-Radio verwendet werden können und halt auch diesen deprimierenden Techniknachrichten mal was entgegenstellen über Technik, die tatsächlich gut funktioniert. Also man hat zwar Kram, der nicht so einfach ist, der tatsächlich sehr viele Teile hat, die ineinander greifen und sich irgendwie bewegen, aber tatsächlich greifen die Teile auch korrekt ineinander. Man hat dann halt ein schönes System am Ende, was flüssig läuft, was rund läuft, all diese Metaphern. Und meine Beobachtung daran war dann, ja, es hat am Anfang so ein bisschen ganz gut funktioniert, weil ich das dann versucht habe, mit dem Penta-Radio synchronisieren, aber es ist dann auch relativ schnell wieder geschleift. Also beim Penta-Radio funktioniert es dadurch, dass es halt wirklich immer jeden Monat eine Sendung geben muss. Es gibt halt diesen festen Sendeplatz, den das Coloradio uns gibt, und der muss halt bespielt werden jeden Monat. Das erzeugt dann den Druck, auch tatsächlich was rauszubringen. Wie gesagt, meine Idee war halt, so ein Segment im Monat fürs Penta-Radio zu machen. Das hat dann 3 Monate lang geklappt. Dann ist es dann relativ schnell abgefallen. Dann gab es nochmal eine 4. Folge und dann war im Prinzip Schluss mit der Sache. Was bleibt also von diesem Podcast übrig? Eine positive Sache ist auf jeden Fall, ist, dass ich dadurch erstmal eine Ausstattung hatte. Ich habe mir das auch ein bisschen Audio-Equipment für meinen privaten Bereich angeschafft und hatte dann dadurch ein gutes Sprungbrett für weitere Projekte. Ich habe außerdem gutes Feedback bekommen zur Produktionsqualität. Ein Reviewer in einem anderen Podcast hat gesagt, das klingt wie NPR. Also so diese, was halt das öffentlich-rechtliche Radio in den USA ist und was halt so einen ganz bestimmten Klang hat, wahrscheinlich auch durch die Art von Mikrofonen, die da verwendet wird, durch die Art von Post-Production und dadurch, dass man halt auch zum Beispiel ein Skript liest, anstatt einfach so frei von der Leber wegzureden, wie ich das jetzt gerade tue. Das sehe ich auch definitiv, wann immer ich ein Skript lese, klinge ich anders als jetzt gerade, wo ich einfach so rede. Die Probleme, wie gesagt, ist im Prinzip gewesen der überproportionale Zeitaufwand. Das habe ich dann halt auch in dem Moment erst so richtig festgestellt, wie viel Aufwand es eigentlich bedeutet, was zu vorproduzieren. Ich hatte dann am Ende Podcasts, die von der Größenordnung 7-8 Minuten sind und der Zeitaufwand dafür, das war 5-6 Stunden. Das ist natürlich substanziell anders als beim Penta-Radio. Beim Penta-Radio haben wir vielleicht über alle Leute verteilt denselben Zeitaufwand und haben am Ende 1,5 Stunden gesendet damit, weil es halt günstiger zu produzieren ist sozusagen. Also günstiger jetzt nicht im Geldsinne, aber halt im Zeitaufwandsinne. Und halt dieser überproportionale Zeitaufwand, der beeinträchtigt dann, hat dann die Motivation für mich beeinträchtigt. Beim Radio geht das wahrscheinlich einfach dadurch, dass die es da beruflich machen und dass halt vielleicht auch die Erwartungshaltung eine andere sind. Dass man halt eine relativ große Gruppe von Leuten hat, die da halt zusammenarbeiten an verschiedenen Segmenten und die dann in die Sendung reinbringen. Und dadurch ist es dann halt für den einzelnen Redakteur nicht so ein großes, emotionales Motivationsproblem, wenn dann am Ende die Arbeit des ganzen Tages ein 2,5-Minuten-Segment ist, sondern da ist dann eher die Wahrnehmung, ich habe jetzt halt hier meine Arbeit gemacht, damit ich das dann halt am Ende in so ein Segment zusammendampfen kann. Und das ist vielleicht eine Perspektive, die für mich auch funktioniert hätte, aber ich habe es nicht gefühlt. Das sehen vielleicht andere Leute anders. Eine zweite Sache, die auch nicht so geil war, ist die schleppende Themensuche. Dadurch, dass ich eben mir diesen relativ starken Fokus gesetzt habe auf Technik, die auch wirklich gut funktioniert, wo man eigentlich auch nicht so viel rumdiskutieren sollte daran, irgendwie so, ja, aber guck doch mal, das funktioniert doch eigentlich doch ganz gut und so weiter und so fort, hat das dann dazu geführt, dass ich nicht so einfach Dinge, die mir gerade in den Sinn kommen, machen konnte, sondern ich musste schon ein bisschen aktiv irgendwie mir Sachen suchen, was natürlich dann den Zeitaufwand noch weiter steigert. Also wenn ich sage, ein 8-Minuten-Segment, was 5 Stunden Zeitaufwand hat, dann ist natürlich da der größte Teil halt Recherche und Themensuche und solche Sachen gewesen. Und das wäre perspektiv wahrscheinlich auch noch weiter gesteigert, wenn ich die Sache fortgeführt hätte. Ich hatte dann ein zweites Projekt und das ist dann die zweite Leiche, der Space Tourist Podcast. Da war die Idee gewesen, eine Podcast-Reihe über die ganzen Hackerspaces, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Weil meine Idee war eben, okay, diese Themensuche ist nervig. Ich verbinde das jetzt mal mit etwas anderem, was ich sowieso machen wollte, nämlich mal diese ganzen Hackerspaces besuchen. Und es gab dann 2 Folgen davon, eine im Februar und eine im Juni 2019. Danach hatte ich dann irgendwie keine richtige Gelegenheit für Reisetätigkeit. Ich wollte dann noch 2 weitere Folgen machen im April 2020. Das ging dann aus den bekannten Gründen nicht, da hat dann Corona zugeschlagen und naja. Wie gesagt, auch hier kann man Postmortem machen. Hier habe ich jetzt, glaube ich, keine positive Sektion. Ja, eigentlich ist diese ganze Logik, die hinter dieser Idee stand, total kaputt gewesen, wenn man dann bei Dichte betrachtet von hinten rauf guckt. Denn wie gesagt, bei gar nicht so einfach war das Problem der Zeitaufwand. Und wenn Zeitaufwand das Problem ist, dann soll ich jetzt auch noch jede Folge mit Reisetätigkeit verbinden? Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich hatte so als, ja, und dann kam halt noch Corona. Wie schon gesagt, danach war halt die Luft total raus. Ich hatte, was diese Zeitaufwandsache angeht, auch mal die Gelegenheit, ich war in einem, das ist meine Anfrage gekommen, an den Hackerspace für einen Fernsehbeitrag im MDR, in so einem Kulturmagazin, so wie man das ja so kennt, dass dann immer so 5-Minuten-Blöcke sind, wo dann ein Beitrag ist und da gibt es dann halt so Stimmen von verschiedenen Experten oder Leute, die interviewt werden und sowas, wo man dann halt am Ende 20 Sekunden tatsächlich hat, die in dem Beitrag gezeigt werden und dafür wurde ich da interviewt, da bin ich nach Leipzig gefahren, dann haben wir da eine Stunde lang aufgenommen für diese, was dann letztendlich 20 Sekunden sind und ich hatte dann bei der Gelegenheit mal so gefragt, wie viel Arbeit eigentlich in so einem Beitrag drin steckt und dann hatte die Redakteurin so ein bisschen überlegt und so im Kopf überschlagen und meinte dann so, ja, für so einen 5-minütigen Fernsehbeitrag würde ich jetzt mal schätzen 80 Stunden Arbeit. Also halt zwischen Themensuche, Redaktion, die ganzen Leute kontaktieren, irgendwie aushandeln und sowas, Reisekosten klären und dann halt mit der Kameracrew hinfahren, was ja auch allein schon mehrere Leute sind, also halt eine Stunde mit so einer Kameracrew sind ja dann im Prinzip 5 Arbeitsstunden, wenn man es halt auf die Leute verteilt, die da alle beteiligt sind und dann ja, das natürlich dann schneiden und bearbeiten und sehen, dass das alles irgendwie in ein Narrativ zusammenpasst, denn zum Beispiel der Grund, dass ich da ein Interview gemacht habe, was am Ende ich glaube, 45 Minuten in der Aufzeichnung gedauert hat, obwohl dann am Ende nur 20 Sekunden verwendet wurden, ist natürlich, dass sie in dem Moment noch nicht wussten, welche von meinen Aussagen jetzt am Ende zu dem roten Faden passt, den sie dann wählen werden für den Beitrag. Das ist halt ja so eine grundsätzliche Abwägung, die man im Fernsehbeitrag machen kann, dass man halt entweder sagen kann, ich weiß schon ganz genau, welche Stimmen von den Experten ich jetzt haben will, aber dann ist natürlich das Problem, dass man dann im Prinzip zu den Experten hingeht und sagt, lies mir mal diesen Text vor und warum brauche ich dann einen Experten? Das ergibt nicht wirklich Sinn. Oder alternativ halt, dass man erst von den Experten sich ein Interview holt und danach dann irgendwie versucht, irgendwie einen roten Faden zu finden und dann dementsprechend sich die Soundbites aus dem Interview rausschneidet. Ja, es ist halt eine Abwägung, wie man es machen will. Die normalen Fernsehbeiträge gehen eher auf dieses zweite Modell, soweit ich das sehen kann. Vielleicht ist es noch ein bisschen anders, wenn es dann um Politikjournalismus geht, wo es wirklich tagesgleich irgendwie fertig werden muss. In so einem Kulturmagazin ist es ja zumindest eine Woche irgendwie Vorlauf oder sowas. Genau. Das waren die zwei Podcast-Projekte, die gescheitert sind. Das dritte Projekt, was tatsächlich auch immer noch läuft, nennt sich Schlüsseltechnologie. Und da wurde ich, diese Idee ist tatsächlich nicht von mir ausgegangen, da wurde ich Ende 2020 von einem Bekannten aus dem Hackerspace angefragt, zu einem Format zu zweit, bei dem ich ihm Computer erkläre. Also er hatte mal im Hackerspace mich mal zufällig getroffen, als er gerade irgendwie eine Frage hatte zu irgendwas, zu in dem Fall Symlinks, wie die eigentlich funktionieren und ich habe ihm das dann ja ein bisschen tiefgehender erklärt und da meinte er so, das ist doch eigentlich ganz cool, irgendwie auf die Art und Weise würde ich gerne ein bisschen mehr über Computer lernen, als jemand, der auch nicht Informatik studiert hat und können wir das dann nicht gleich als Podcast machen, weil dann können auch andere Leute davon profitieren. Und ich hatte dann so ein bisschen Skepsis aufgrund der vorangehenden Erfahrung, dass eben die letzten zwei Podcast-Projekte beide gescheitert waren bei mir, habe mich dann dazu überreden lassen und da das dann ganz gut lief, haben wir dann auch mit der Ausspielung begonnen im April 2021 und dieses Projekt läuft jetzt weiterhin. Wie gesagt, von gar nicht so einfach gab es 4 Folgen von Space Tourist, 2 Folgen oder 2,5, je nachdem, wie man es zählt. Vom Schlüsseltechnologie-Podcast gibt es bis jetzt 44 Folgen. Also das ist schon ein bisschen langlaufender jetzt. Und wir haben noch keine, es ist noch kein Ende in Sicht. Es gibt noch genug Themen zu besprechen darüber, wie Computer funktionieren. Man kann es nicht glauben. Genau, daraus können wir jetzt einige Ratschläge ableiten. Ich bin jetzt hier kein Life-Coach. Ich kann jetzt nicht sagen, dass diese Erfahrungen, die ich habe, hundertprozentig auf andere zu übertragen sind, aber ich habe mal so ein paar Punkte destilliert, die ich zumindest interessant genug finde, das halt mal in dieser Runde zu präsentieren und zu dokumentieren, dass man sich das auch später nochmal angucken kann. Die eine Sache ist Teamarbeit. Ja, relativ offensichtlich, ist eigentlich auch eine Sache, die nicht unbedingt auf Podcast spezifisch ist. Wenn man in einer Gruppe irgendwie zusammenarbeitet an so einem Projekt, hat man diesen gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Man kann sehen, zum Beispiel halt gerade dadurch, dass in dem Fall Timeless, mit dem ich da zusammenarbeite, eben kein Informatiker ist, kann er mich zum Beispiel auf den Boden der Tatsachen zurückholen, wenn ich gerade versuche, zu tief in den Jargon reinzugehen oder sowas. Das ist eine positive Sache. Wir haben auch uns ein bisschen ausgetauscht über verschiedene Stile von Editing, also von wie man einen Podcast schneidet, wie viel man da tatsächlich machen will oder ob man das eher naturalistisch macht und solche Sachen. So kann man einen gegenseitigen Erfahrungsaustausch machen, der das Ganze auch frisch hält. Man hat auch eine gegenseitige Rechenschaftspflicht. Das ist ja auch so ein bisschen, wie ich das schon beim Penta-Radio sagte, da haben wir halt den Zeitslot beim Colo-Radio, der jeden Monat gefüllt werden muss zu einem bestimmten Tag. Da muss halt irgendwas gemacht werden und dadurch sind wir halt in dem Fall dem Colo-Radio rechenschaftspflichtig. Wenn man allgemein halt einen Podcast mit jemand anderen zusammen macht, dann ist man dieser anderen Person rechenschaftspflichtig und diese andere Person ist einem selber rechenschaftspflichtig. Also wir wirken gegenseitig darauf aufeinander ein, dass wir zum Beispiel wirklich jede Woche was machen. In dem Fall vom Schlüsseltechnologie-Podcast ist es so, wenn ihr euch die Veröffentlichung anguckt, die sind immer alle 3 Wochen. Das ist so ein bisschen, klingt ein bisschen krumm und schief. Aber die Motivation davon ist, dass wir jede Woche tendenziell was machen. Entweder wir arbeiten eine Folge aus oder wir nehmen eine Folge auf. Also technisch gesehen haben wir alle 2 Wochen eine Folge, die wir dann ausspielen können. Allerdings kann es halt mal sein, dass jemand in Urlaub geht oder mal einfach eine Woche krank ist oder sowas. Und durch diese 3 Wochen hatten wir dann so diese Idee, kann man so langfristig halt sich so ein Backlog aufbauen, dass man dann die Sachen einfach rausschieben kann. Ist natürlich bei dem Podcast-Projekt auch hilfreich, dass es eben so eine Grundlagenerklärung ist, die nicht unbedingt altert auf der Größenordnung von 1, 2, 3 Wochen oder vielleicht auch Monaten. Das ist ja die Idee. Aber wir machen tatsächlich, ja, wann es immer geht, jede Woche daran, an dem Projekt etwas. Wie gesagt, entweder, dass wir eine Folge ausarbeiten oder dass wir eine Folge einsprechen, aufnehmen. Und dieser Rhythmus funktioniert ja doch ganz gut. Und natürlich, wenn man zusammenarbeitet, ist es auch eine externe Motivation. Also ich sehe das auch so für mich selber, meinen eigenen Schweinehund zu überwinden, ist schwierig. So zum Beispiel mich so aufzuraffen, irgendwie ein bisschen mehr Sport zu treiben, ja, das weiß ich, das sollte ich eigentlich machen, theoretisch. Ich habe so ein paar andere Sachen, die ich auch mal dringend machen müsste, so ein paar Programmierprojekte. Es ist immer schwierig, sich dazu zu motivieren nach einem langen Arbeitstag und sowas. Aber die Sachen, die ich mit anderen Leuten zusammen mache oder die ich für andere Leute mache, da fällt es mir doch deutlich einfacher, mich dafür zu motivieren. Deswegen funktioniert es an der Stelle wahrscheinlich auch einfach dadurch besser, dass es halt in dem Fall 2 Personen sind und nicht nur eine, die das halt so für sich selber macht. Und natürlich, wenn man jetzt noch kein Team hat, mit dem man eine Teamarbeit starten kann, ergibt sich dementsprechend aus der Ratschlag, Orte für Vernetzung zu suchen. Und ich habe hier so als Beispiele halt den Hackerspace oder den Verein oder sowas. Wenn man eine bestimmte Podcast-Idee macht, ich würde gerne zum Beispiel über Nachhaltigkeit reden oder über meinetwegen Linux-Administration oder sowas oder Sticken, irgendwelche Sachen kann man ja dann gucken, dass man eine andere Person findet, die dieselben Interessen teilt, indem man zum Beispiel auf den örtlichen Hackerspace oder entsprechende Vereine oder sowas zurückgreift. Was jetzt insbesondere Podcasting angeht, würde ich hier als Community noch empfehlen, sendegate.de. Das ist so eine deutschsprachige Podcast-Community, also ja, so ein Webforum quasi. Heutzutage ist das ja dann alles mit Discourse gemacht, mit dieser Discourse-Foren-Software, wo auch so manche Nerds eine starke Meinung dazu haben. Ich sehe hier schon so Leute, die so im Publikum so leicht den Kopf schütteln. Aber da findet man Leute, die am Podcast interessiert sind, im deutschsprachigen Raum. Und da gibt es auch explizit solche Communities, wo man Podcast-Partner suchen kann, wo man dann sagen kann, hallo, ich würde gerne einen Podcast machen zu folgendem Themenfeld. Wer hat Lust mitzumachen und da zusammen zu plaudern dazu oder halt zusammen Themen auszuarbeiten? Das ist vielleicht der Vorschlag, wenn man noch keine Teamarbeit am Start hat. Der zweite sehr spezifische Vorschlag für Podcasting, den ich habe, oder Ratschlag, sind Probefolgen. Und das ist auch eine Sache, die ich mittlerweile auch von anderen Leuten gehört habe, die auch zum Beispiel YouTube-Kanäle und sowas betreiben, dass wenn man ein neues Format irgendwie machen möchte, wenn man zum Beispiel einen YouTube-Kanal starten möchte oder halt auch wenn man zum Beispiel einen Podcast startet, dass man nicht die erste Episode produziert und dann sofort raushaut, sondern dass man erstmal die ersten 5 Folgen aufnimmt und auch den ganzen Prozess soweit macht, dass halt die Veröffentlichung dann bereit wäre und lässt es einfach liegen. Wie gesagt, das geht natürlich jetzt auch nicht, wenn das tagesaktuelle Sachen sind, wenn man jetzt irgendeiner Form News oder sowas behandeln will oder derartige Sachen, die halt kurzfristig relevant sind. Aber wenn es halt langfristigere Content ist, nimmt man erstmal die ersten 5 Folgen auf, lässt sie erstmal liegen und wenn man dann diesen Punkt erreicht hat, dass man 5 Folgen durch hat, kann man einen Blick zurückwerfen und schon mal so die erste Retrospektive wagen, ob das eine Sache ist, die sich jetzt anfühlt, als ob sie langfristig funktionieren kann. Das geht in beide Richtungen so ein bisschen, sowohl halt Sachen, die vielleicht am Anfang sehr einfach wirken, weil man gerade noch richtig motiviert ist und irgendwie jetzt will ich loslegen und so weiter. Und dann stellt man fest, wenn man dann irgendwie in der 5. Folge ist, okay, also jetzt lässt die Motivation schon so ein bisschen nach oder vielleicht, was ich als vorhin hatte, als Beispiel Themensuche, so die ersten 2, 3 Sachen sind mir sofort eingefallen und jetzt wird es halt schwieriger, mir die Themen für die nächsten Folgen auszudenken. Und bin ich jetzt gewillt, auch die Zeit zu investieren in diese Themensuche? Das kann man im Zweifelsfall nach 5 Folgen besser beurteilen als nach einer Folge. Andererseits natürlich auch kann es sein, dass am Anfang Dinge schwieriger fallen, die dann mit der Zeit leichter werden. Also zum Beispiel halt einfach eine Routine, was den Produktionsprozess angeht. Wenn man vielleicht jetzt einen Podcast anfängt und hat vorher noch nicht mit sowas wie Schnitt oder Postproduktion zu tun gehabt, dass man vielleicht beim ersten Mal noch Probleme damit hat, weil man erstmal sehen muss, welche Software nehme ich jetzt dafür eigentlich, wie bediene ich die jetzt hier, wie kann ich jetzt hier so ein Fade oder sowas machen, wie schneide ich was raus und all diese Sachen. Und wenn ich dann bei der 5. Folge bin, habe ich dann schon eine deutlich größere Routine drin in solchen Sachen. Und auch das wiederum ist eine Sache, die man halt nach der 5. Folge besser beurteilen kann als nach der 1., wo man vielleicht noch sagen würde, nach der 1., oh, ich war jetzt so verwirrt davon, was hier alles passiert ist, das fühlt sich eigentlich nicht so gut an, ist es dann halt später besser. Genau. Und natürlich, wenn man dann halt sieht nach der 5. Folge irgendwie, bevor man jetzt anfängt, Dinge zu veröffentlichen, stellt man jetzt fest, es fühlt sich irgendwie nicht so gut an, hat man auch die Gelegenheit nochmal zu sagen, ich kann jetzt nochmal nachsteuern. Vielleicht gehe ich doch nochmal an den Anfang zurück und mache noch eine grundsätzliche Sache an dem Format anders und nehme diese 5 Folgen nochmal von vorne auf. Ist eine Sache, die man machen kann. Ich will auch nicht sagen, dass es für alle funktioniert. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Leute gibt, die halt dann von diesem Feedback leben, was halt sofort beginnen würde nach der 1. Folge und dann halt dieses Feedback sehr schnell umsetzen. Ich bin, glaube ich, eher jemand, der sich dann sehr versteift auf diese Ideen und dann halt das dann so durchzieht, wer sich das original geplant hat, weswegen diese Probefolgen-Idee für mich gut funktioniert hat. Für andere Leute mag das anders sein, aber zieht es auf jeden Fall mal in Betracht. Der dritte Ratschlag, den ich hier habe, ist was, ich glaube, das kam von Scott Adams damals, also dem Autor vom Dilbert-Comic, da habe ich das gesehen. Ich würde nicht empfehlen, seinen Blog zu lesen, der ist dann ein paar Jahre später mal sehr merkwürdig abgebogen. Aber das ist, wo ich damit das erste Mal in Kontakt gekommen bin, diese Idee systemisch da zielen. Und der Punkt da ist, dass es halt einfach ist, sich irgendwie so ein Ziel zu setzen. Sowas wie zum Beispiel, ich will irgendwie schlanker sein. Aber wie kommt man dann dahin? Dann hat man halt wieder das Problem mit dem inneren Schweinehund und wo fange ich jetzt eigentlich an? Also es ist halt noch nicht, oder auch ganz flapsig gesagt, zum Beispiel im Aktivismus ist das ja auch so ein bisschen ein Problem. Wenn ihr euch vielleicht das eines der letzten Jung- und Naiv-Interviews anguckt mit, ich habe leider seinen Namen nicht mehr, aber ein Soziologe ist dort befragt worden und der hat dann Max Weber-Theorie und sowas mit Thilo Jung diskutiert und da ging es dann zum Beispiel auch um die Frage, wie kann man den Kapitalismus abschaffen und also Thilo meinte halt so, wie das Ziel muss sein, den Kapitalismus zu überwinden und der Soziologe meinte dann halt so dazu, ja, was heißt denn das jetzt genau, ne? Wie soll das jetzt gehen? Ja, halt einfach, dass wir jetzt halt einfach und so weiter und dann so, nee, aber wir gibt's nicht, das funktioniert nicht, aber quasi dass halt im Aktivismus viel halt dieses Ziel definiert ist, irgendwie, wir wollen diese Sache irgendwie abschaffen, aber wie kommen wir da jetzt eigentlich hin? Der Weg ist dann ja immer die große Frage. Und dieser Ratschlag mit Systeme statt Zielen sagt, dass ich versuche, von diesem Framing eines Ziels wegzugehen und stattdessen ein System etabliere, was mich systematisch zu diesem Ziel hinführt. Also halt zum Beispiel zu sagen, anstatt das Ziel ist jetzt irgendwie, dass ich sportlicher sein will, ist das System jetzt, ich gehe einmal die Woche zum Schwimmen oder was auch immer, mache irgendeine Form von körperlicher Betätigung und dann eventuell irgendwann kann ich das System updaten, dass es dann nicht einmal die Woche ist, sondern zweimal die Woche, wenn ich dann sehe, das funktioniert oder ich kann danach steuern auf die Weise. Und um das jetzt spezifisch wieder auf meine Erfahrung mit dem Podcasting zurückzubringen, ist das hier dieser, was ich hier so als diesen kleinen Zyklus dargestellt habe, Praktiken und Chancen. Also das ist jetzt wirklich eine Slide, die man einfach so in so einen Live-Coach-Vortrag übernehmen könnte, aber man soll ja die Folien schön einfach halten. Praktiken ermöglichen Chancen und Chancen ermöglichen Praktiken. Und das ist so eine Sache, die ich erlebt habe, dass wenn man erstmal so eine Routine drin hat, irgendwie bestimmte Dinge macht, dass dann auch Gelegenheiten sich ergeben, wie man dann wieder irgendwas anderes kriegen kann. Ich kann es jetzt gerade nicht so gut im Allgemeinen beschreiben, deswegen zoome ich mal rein in ein spezifisches Beispiel. Ich habe irgendwann, wann war das, 2019, also als ich schon im Pentaradio so ein bisschen Erfahrung hatte, so ein halbes Jahr ungefähr, also wir hatten so etwa 6, 7 Sendungen gemacht, ich hatte schon ein paar Folgen von Gar nicht so einfach gemacht, kam mal eine Anfrage rein an den Hackerspace vom MDR, wir wollen hier jemanden für eine Diskussionsrunde haben, so ein Format, wo auch 2, 3 Stunden diskutiert wird, und das Thema war in dem Fall Safer Internet Day. Und da hatten sie ja dann so eine Rechtsanwältin, die Mobbing-Opfer betreut. Sie hatten jemanden von der TU, der sich mit Datenschutz befasst. Und sie wollten, ich glaube, vom Hackerspace jemanden, der halt eher so diese praktische Ebene von halt, wie man sicher im Netz unterwegs ist, und hat dann angefragt. Und ich hatte dann auch so gedacht, ja, ich bin ja eigentlich irgendwie im Pentaradio und so jetzt auch schon irgendwie so ein bisschen tätig gewesen, könnte ich eigentlich auch mal machen und so. Also habe dann einfach mal so Ja gesagt. Ich war mir auch nicht so ganz sicher, ob ich da eigentlich wirklich dann zurechtkomme, ob ich auch wiederum diese ganze Sendung gefüllt bekomme. Also offenbar habe ich aus dieser ersten Erfahrung Pentaradio nicht gelernt. Der Redakteur dort hat mir dann gut zugeredet, so ja, komm, das kriegst du schon hin und so weiter und mach dir mal keine Sorgen, da sind auch 3 andere Leute, die auch alle reden und das ist schon nicht so schlimm. Und dann war ich dann da, das hat auch gut funktioniert, habe ich dann auch von dem MDR-Redakteur positives Feedback bekommen und ich glaube, die beim MDR waren auch ganz dankbar zu sehen, da ist jemand vom Chaos, der irgendwie Erfahrung mit Computern hat, der irgendwie sowas auch wie Praxisratschläge und sowas sagen kann, der keine Angst vor dem Mikrofon hat, der irgendwie sogar einigermaßen Hochdeutsch redet. So. Also manchmal rutsche ich auch so ein bisschen in Sächsische ab, nee, nur wenn ich es provoziere, also eigentlich habe ich nur das Nord drin. Und das ist natürlich ein großer Wert im Radio, deswegen hatte ich dann auch noch so 1, 2 andere Sendungen, die sich dann später ergeben haben, wo der MDR dann schon direkt auf mich zugekommen ist, also wo dann halt die Redakteure halt in ihrem System gesehen haben, hier ist so ein Typ, da steht Chaos Computer Club dran und den hatten wir schon mal, der kann irgendwie, der rennt nicht weg, wenn er ein Mikrofon sieht. Und daraus würde ich so ein bisschen ja die Metapraktik ableiten, vielleicht im Zweifelsfall einfach mal Ja sagen, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Ne? Bei der Wikipedia gab es ja auch, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber damals, als ich in der Wikipedia ein bisschen tätig war, gab es immer diesen Kernratschlag, sei mutig. Also im Zweifelsfall den Artikel erstmal bearbeiten. Es kann nichts Schlimmeres passieren, außer dass die Änderung zurückgenommen wird von jemand anderem. Einfach erstmal mutig sein und Ja sagen, wie gesagt. Und wenn man diese Praktik hat, sich den Chancen irgendwie zu stellen, dann kommen die Chancen auch irgendwie zu einem. Das ist so ein wiederkehrendes Motiv, was ich so auch in meinem Leben allgemein gesehen habe. Eine derartige Chance, die sich dann ergeben hat, ist, dass ich jetzt beim Sachsenradio auch regelmäßig in der Sendung bin. Hier sieht man hier Experte im Studio und das da ist mein bürgerlicher Name. Zu dieser Sendung mit dem tollen Namen Genial Digital. Den Namen habe ich nicht mir selber ausgewählt, das hat die Redaktion gemacht. Da geht es darum, dass es einfach so rotierende Expertenratssendungen sind, die da immer im Tagesprogramm sind, halt 11 bis 12 Uhr jeden Tag. Und da ist dann einen Tag halt der Kfz-Mechaniker und den nächsten Tag ist der Hausarzt und den nächsten Tag die Gärtnerin und solche Sachen. Und die hatten dann irgendwann, sind sie auch mal auf die Idee gekommen, irgendwie IT müssten wir vielleicht auch mal reden. Könnte man vielleicht heutzutage mal machen. Ja, wie man natürlich sehen kann, die Allgemeinheit interessiert sich vor allem für Smartphones. Das weiß ich auch aus den Fragen, die da gestellt werden. Die sind 90 bis 95% alles zu Smartphones. Das ist halt die moderne Computernutzung. Gut, aber das hat sich halt ergeben, weil ich halt diese Chancen früher mal ergriffen habe, beim MDR mich mal bekannt zu machen. Auf die Art und Weise ist dann auch die verantwortliche Redakteurin auf mich zugekommen und das ist jetzt tatsächlich für mich ein Nebenerwerb. Die Rundfunkbeiträge gehen unter anderem jetzt auch an mich. Das könnt ihr euch dann auch auf der Webseite anhören, ob ich da einen guten Job mache. Aber so hat auch der Chaos Computer Club jetzt eine regelmäßige Präsenz im öffentlich-rechtlichen Radio. Genau. Ich komme nochmal zu diesem Diagramm zurück, denn ich glaube, man sollte ja auch nicht unerwähnt lassen an der Stelle, um die Sache vollständig darzustellen. Ich will jetzt hier nicht einen Christian Lindner pullen und behaupten, dass die armen Leute sich alle nicht nur hinreichend angestrengt hätten. Natürlich, Chancen ergeben sich auch durch Privilegien, die man hat. Das ja, ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass hier ein weißer, cis-heterosexueller Mann vor euch steht, der euch sagt, wie tolle Chancen er in seinem Leben und so weiter hatte. Privilegien agieren als Katalysator Generator für Chancen. Vielleicht so für mich als eigenes Beispiel, was auf was ich nicht wirklich Einfluss hatte, ist, dass meine Eltern sich nach der Wende stark um meine Bildung bemüht haben, auch sich sehr stark in ihre Arbeit reingeworfen haben damals, damit sie sich halt nach diesem Systemwechsel wieder einen Stand erarbeiten konnten und haben sich eben dadurch darum bemüht, dass ich alle möglichen Bildungschancen erhalten konnte und haben mein autodidaktisches Lernen gefördert und so weiter. Wären meine Eltern jetzt einfach in einer etwas schlechteren wirtschaftlichen Lage gewesen, hätte ich vielleicht zum Beispiel es nicht schaffen können, aufs Gymnasium zu gehen, hätte diese ganzen Möglichkeiten eben vielleicht nicht nutzen können. Also das nur als sehr wichtige Fußnote hier unten dran, wenn ich sage, Praktiken erzeugen Chancen, dann würde ich natürlich hoffen, dass für alle sich diese Möglichkeiten auf Chancen gleichermaßen ergeben. Das ist leider in der Welt noch nicht der Fall. Sofern da jemand ein System sich ausdenken kann, dass wir davon wegkommen, bin ich sehr gespannt darauf. Ich habe hier noch einen weiteren Vorschlag, bevor wir jetzt gleich in die Fragen reingehen, und zwar Postmortems. Das ist sowas, das läuft vielleicht auch unter dem Namen, unter dem Namen Fehlerkultur, wie ich es hier auf den Folien geschrieben habe, unter dem Namen positive Fehlerkultur vor allem, denn natürlich jede Organisation oder halt jeder Mensch oder sowas hat halt irgendeine Art und Weise, wie er mit Fehlern umgeht. Niemand hat hundertprozentig Erfolg im Leben und wann immer irgendwas passiert, was nicht so geil ist, muss man halt überlegen, wie man damit umgeht. Ein klassischer Fall von negativer Fehlerkultur ist, irgendwie einen Sündenbock zu suchen. Das kennt man sowohl aus großen Organisationen, die dann irgendwie den einen Mitarbeiter finden, der angeblich den falschen Knopf gedrückt hat und den dann halt irgendwie rausschmeißen und dann ist alles angeblich wieder gut. Aber warum der Knopf überhaupt da war, ist eine andere Frage, wird nicht gestellt. Auf der individuellen Ebene kennt man das ja dann auch. Es gibt ja dann auch Leute, die halt sehen, dass ihr persönliches Schicksal nicht den Verlauf genommen hat, was sie haben wollten und dann irgendwie den Schluss daraus ziehen, dass die ganzen Ausländer schuld daran sind. Das wäre auch vielleicht ein Fall von nicht so positiver Fehlerkultur. Was eher positiv ist, ist halt Fehler nicht unter den Tisch zu kehren, sondern sie zu analysieren und daraus zu lernen. Also zu sehen, was hat funktioniert und was nicht und was wären tatsächliche Konsequenzen, tatsächliche Maßnahmen, die man ergreifen kann, damit so ein Fehler nicht nochmal passiert. Und letztendlich ist das auch genau das, was ich mit diesem Vortrag machen wollte, mal mein eigenes Postmortem formulieren für diese beiden gescheiterten Podcast-Projekte und zu sehen, was wir daraus lernen können. Und das hier ist noch der Link, wenn ihr diese Podcasts sehen könnt. Diese ganzen Podcasts, die auch nicht funktioniert haben, die stehen natürlich auch weiterhin auf der Webseite. Ich bin auch kein großer Freund davon, dann einfach alles zu löschen, was nicht funktioniert hat. Ich meine, wenn natürlich irgendeine Sache, die man gemacht hat und in die Welt rausgestellt hat, einem jetzt irgendwie richtigen harten Stress erzeugt, irgendwie man deswegen Anfeindungen ausgesetzt ist und am Ende psychische Probleme bekommt oder sowas, dann soll man natürlich solche Sachen auch wegräumen. Das Recht auf Vergessen ist ja auch ein wichtiges Recht, was als Teil der Netzpolitik diskutiert wird. Aber wenn es um solche Sachen geht, bin ich durchaus ein Freund davon, die Sachen einfach stehen zu lassen und dann halt zu sehen, hieran kann man sehen, wie weit ich gewachsen bin, dass ich jetzt solche Sachen im Zweifelsfall nicht mehr mache oder halt, dass wir jetzt die Konsequenzen daraus gezogen haben. Da könnt ihr euch das angucken und jetzt höre ich auf zu reden, außer ihr habt noch Fragen.
Ja, vielen Dank für den Podcast. Ich musste sehr, sehr oft nicken, weil ich auch Podcasts mache. Also vor allen Dingen dieser Tipp mit, macht es nicht alleine.
Ja.
Ja. Ja, dann habt ihr Fragen? Ja.
Das Mikrofon muss zugestellt werden.
So, also ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, du hast noch nicht drüber gesprochen, wie es bei Themenfindung aussieht und wie es bei Interviewpartnern aussieht. Also sollte man einen Interviewpodcast machen und wie findest du deine Interviewpartner? Beziehungsweise wie findest du deine Themen? Das ist meine erste Frage.
Ich meine, was das Penta-Radio, ich kann jetzt als Penta-Radio gar nicht irgendwie was Systematisches sagen, weil das halt so chaotisch ist. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Running-Gag, dass wir 2 Stunden vor der Sendung uns überlegen, was wir eigentlich machen wollen. Und ich glaube, beim Penta-Radio funktioniert es auch, weil das halt so ein bisschen der Vibe von der ganzen Sache ist. Das würde ich natürlich mir nicht von der Tagesschau wünschen, dass die 2 Stunden vorher sagen, oh shit, worüber reden wir eigentlich? Das sollte natürlich ein bisschen strukturierter sein. Beim Penta-Radio ist das so ein bisschen der Charme. Was Schlüsseltechnologie angeht, haben wir so ein Notizpad im Headstock rumzuliegen, wo, wann immer mir irgend so eine Idee kommt, ja, durch meine tägliche Arbeit zum Beispiel einfach irgendwie, hier ist ein interessantes Problem, ach, darüber haben wir noch gar nicht geredet, dann schreibe ich das einmal mit auf die Liste und ja, und dann gehe ich dann mit Timeliste durch, so ungefähr einmal im Quartal so ungefähr, planen wir dann so die nächsten 4, 5 Folgen, was wir dann so machen, dass es ja teilweise auch so ein bisschen so einen Faden hat, ne? Also, oder wenn man auch zum Beispiel so eine sehr vage Vorstellung hat, wie zum Beispiel jetzt gerade neulich, jetzt gerade kommen ja die Folgen raus zur Kryptografie, dann sagt man auch so irgendwie, okay, Kryptografie müssten wir jetzt mal machen und dann kann man das natürlich dann anfangen zu zergliedern in die einzelnen Sachen, aber vieles von dem ist auch so einzelne Sachen, die ich mal so sehe in meinem Tagesablauf und dann halt aufschreibe. Also ja, vielleicht ist da der Vorteil oder der Ratschlag, dass man irgendwie für diese Geistesblitze irgendwie einen Notizzettel da hat oder halt in dem Fall halt so ein Notizpad im Internet, was man dann schnell erreichen kann. Es gibt ja auch diesen klassischen Hinweis, legt irgendwie so ein Notizbuch neben das Bett, dass wenn du nachts aufwachst, hast im Traum gerade die beste Sache der Welt gesehen, dass du es schnell aufschreiben kannst, damit man sich dann den nächsten Morgen dran erinnern kann. Wobei ich habe so manchmal auch das Gefühl in meiner täglichen IT-Arbeit, dass manche Kunden sich auf diese Art und Weise ihre Feature-Wünsche ausdenken. aber die Themenfindung, ich fühle mich auch, also du siehst ja, ich beschreibe jetzt nur meine eigenen Erfahrungen, ich fühle mich jetzt auch ein bisschen nicht wirklich fähig dazu, da allgemeine Ratschläge zu geben, weil das ja wirklich sehr stark vom Format abhängt. Wenn das jetzt irgendwas Tagesaktuelles ist, ja, dann geht man halt nach dem, was tagesaktuell passiert. Wenn es jetzt halt sowas wie eine Grundlagenvorlesung ist, wie Schlüsseltechnologie ist, dann ja, kann man es auch versuchen, sich zum Beispiel an Lehrbüchern zu orientieren, was so in verschiedenen Lehrbüchern drin steht und sich darüber so ein Gefühl dafür zu entwickeln, worüber man nochmal noch sprechen sollte. Aber es kommt wirklich sehr stark aufs Format an.
Gut.
Ich gehe mal kurz vor, damit man mich auch sieht. Ich habe nämlich noch was zu Interviewpartnern. Du hattest ja jetzt eine zweiteilige Frage. Das ist unglaublich viel Arbeit zu finden. Ich habe jetzt gerade ein Projekt beendet, wo ich nur InterviewpartnerInnen hatte, also die gleichen Fragen an verschiedene Leute. Du glaubst nicht, wie viel Vorarbeit ist und wie viel drumherum. Also finden ist schwer, mitmachen wollen wenige. Ich hatte angefangen mit einem Puffer von 5 Wochen. Das war eine wöchentliche Veröffentlichung. Also einfach sehr viel Zeit dann immer einplanen, wenn du wirklich Interview-Podcasts vorhast. Das ist erstaunlich, wie viel hin und her schreiben und den Leuten ganz konkret sagen, was die technischen Anforderungen sind. Ich hatte Interviews übers Telefon. Das willst du nicht haben am Anfang. Also davor ganz fest klar machen, Interviews, wenn es geht vor Ort, die Technik machen und wenn es nicht geht vor Ort, ganz, ganz klare Anforderungen. So als kleiner Tipp zu dem zweiten Part. Aber ich gebe dir noch die zweite Frage.
Vielleicht auch als ganz spezifischen Hinweis, ich meine, ich werde jetzt doch einfach mal ein kommerzielles Projekt pluggen, nämlich StudioLink, was wir auch gerade zu Corona-Zeiten auch für die Aufzeichnung von Pentaradio verwendet haben. Und da gibt es halt die Möglichkeit, ein bisschen Geld einzuwerfen, je nachdem, wie viel Geld man da einwirft. Ich glaube, 5 Euro im Monat einwirft, kriegt man die Möglichkeit, dass Interviewpartner sich nicht die Software installieren müssen, sondern sie können einfach auf eine Webseite gehen mit dem Browser und dann funktioniert es halt wie so ein Videocall, wie man es von Jitsi oder von Zoom und so weiter kennt. Und wenn man, glaube ich, noch ein paar Euro mehr einwirft, ich glaube 10 Euro oder sowas war das, dann kriegt man auch die Möglichkeit, dass die mit einer Android-App oder iOS-App sich einwählen können. Wenn man jetzt wirklich so einen Interview-Podcast hat und sowas mit einer größeren Menge von Interviewpartnern aufzieht, die auch vielleicht alle nicht technisch versiert sind unbedingt, ist das eine Sache, die man überlegen kann, dass man den Leuten dann viele Art und Weisen an die Hand geben kann, dass man sagen kann, hast du ein Telefon, ein Android-Telefon, dann kannst du hier die App installieren, hast du irgendwie einen Browser, dann kannst du da irgendwie auf diese Webseite gehen, dass man diese entsprechenden Möglichkeiten nutzen kann. Oder wenn man jetzt nicht das Geld hat, um StudioLink sich einzukaufen, dass man halt sowas sagt wie Jitsi und darüber das abwickelt, denn auch wie gesagt, Jitsi ist auch eine Software, die man im Browser einfach ausführen kann, also Jitsi Meet, ohne dass man da was vorinstallieren muss. Das wäre dann auch noch eine Option.
Ich glaube, prinzipiell darf man bloß keine Angst davor haben. Man kann einfach mit allem, wo man reinsprechen kann, einen Podcast machen. Man wird sich dann über die Folgen einfach verbessern und die Qualität auch verbessern. Meine letzte Frage ist, es gab so einen extrem gut produzierten Podcast. Wann kommt da die nächste Folge? Gar nicht so einfach.
Das hast du gerade gesehen. Das Projekt ist durch.
Come on.
Nee. Ähm, Ich würde vielleicht auch noch sagen, da wir jetzt schon dabei sind, Produkte zu pluggen, werde ich jetzt auch noch Auphonic pluggen, weil du ja gerade sagst, alle möglichen Sachen, die irgendwie Mikrofon, dann kann man verwenden, einen Podcast aufzunehmen. Das würde ich auch unterstreichen. Also man muss jetzt nicht in das teuerste Mikrofon der Welt investieren und so weiter, sondern man kann auch den Podcast anfangen, erstmal mit relativ einfachen Möglichkeiten. Also im Zweifelsfall nimmt man sich so eine Sprachrekorder-App und spricht da rein oder legt sich das in die Mitte des Tisches. Das ist dann vielleicht nicht die allerbeste Audioqualität, aber man sollte auch nicht unterschätzen, wie viel sowas wie Auphonic noch rausholen kann. Also wo man dann, wenn man dann mit dem Schnitt fertig ist, eventuell die Sachen rausgeschnitten hat, die man vielleicht doch nicht in die Welt raussenden möchte, tut man das in diesen Webdienst rein namens Auphonic. Auphonic.de ist das, glaube ich. Ja, bin mir nicht ganz sicher, glaube ich schon. Ne? Und da gibt es sogar ein Free-Tier, da kann man 2 Stunden pro Monat bearbeiten. Ich klinge jetzt wie eine Werbeveranstaltung, aber es ist wirklich ein super Service, für den ich auch bezahle. Und ja, das macht einfach diese ganze Nachbearbeitung, also wenn man zum Beispiel noch nie was gehört hat, was eigentlich ein Kompressor ist oder eine Lautstärke-Normalisierung oder halt einen Noise-Filter oder sowas, das machen die dort alles für einen oder sogar Transkription und sowas ist da jetzt mittlerweile mit drin. Also das ist so dieser automatische, ich möchte, dass es gut klingt, Knopf, den sollte man nicht unterschätzen, gerade wenn man mit einem relativ einfachen Audio-Setup startet.
Ja, das war doch auch noch ein schöner Tipp. Hat noch wer im Raum Fragen? Scheint nicht so. Dann vielen, vielen Dank für die Einführung und nochmal die Rückfragen.
Ja, immer gerne.
Vielleicht gibt es jetzt bald ein paar neue Podcasts.
Ja, das möchte ich auf jeden Fall hoffen, dass ihr alle rausgeht und eure eigenen Formate findet und sowas, sofern euch das in irgendeiner Form, ihr den Impetus spürt, was in die Welt rauszusenden, dass wir die Meinungspluralität ein bisschen fördern in diesem Land und allen anderen.